Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Globale Herausforderungen gemeinsam meistern. Das ist der Leitgedanke, an dem die Europäische Union viele ihrer Strategien festmacht. So soll bis 2025 ein gemeinsamer Bildungsraum entstehen, inklusive der beruflichen Bildung. Wie das gehen soll und was es bringen soll, fragen wir gleich. Stellen auch das neue Forschungsprogramm Horizon Europe vor, das in den Startlöchern steht. Und wir berichten über eine Studie, die erforscht hat, was Mentorenprogramme bringen können für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Das sind die Themen jetzt in Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Es gilt als ein Flaggschiffprojekt der Europäischen Union, das neue Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe, Horizont Europa. Und auch wenn noch letzte formelle Schritte erledigt werden müssen, die milliardenschwere Förderung von Wissenschaft und Technologie ist auf dem Weg, soll unter anderem die Wissenschaftsexzellenz und die Innovation in Europa stärken. Doch es gibt die Kritik, auch aus der Forschung, dass Horizon Europe finanzstärker hätte ausfallen sollen. Diese Kritik kennt auch die zuständige EU-Kommissarin Gabriel, die für den Programmstart jetzt die Werbetrommel rührt. Paul Vorreiter berichtet.
Horizon Europe ist das Rahmenprogramm, mit dem europäische Forschung bis 2027 vorangebracht werden soll. Es ist das Nachfolgeprogramm von Horizon 2020 und bekommt deutlich mehr Geld, gut 95 Milliarden Euro. Trotzdem ist das weit weniger, als sich manch einer im Europaparlament erhofft hatte. Eine Reihe von Forschenden hatte in offenen Briefen an die Mitgliedsländer und die Kommission davor gewarnt, es sei zu wenig Geld, um den Anschluss an die Wissenschaftsstandorte China und USA zu halten. EU-Wissenschaftskommissarin Maria Gabriel hob allerdings hervor, dass es gelungen sei, mehr Geld bereitzustellen, obwohl das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist. Es hatte mit Deutschland und Frankreich am meisten von dem Vorgängerprogramm profitiert.
Even with only 27 member states, it still represents a 30% increase.
Auch mit nunmehr nur noch 27 EU-Ländern sind die Mittel um 30% gestiegen im Vergleich zum Vorgänger. Von diesem Geld wird etwa ein Drittel an Klimaziele geknüpft sein. Das Programm soll grüner werden und sich auf moderne Herausforderungen konzentrieren. Mehrere Themenfelder gelten als wegweisend für eine Förderung. Dazu zählen unter anderem der Schutz von Wäldern, Gewässern, Grünflächen, der Artenvielfalt sowie der klimaneutrale Umbau der Städte. 100 treibhausgasneutrale Städte sollen im Rahmen des Programms bis 2030 entstehen, die widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und sauberer sind. Darüber hinaus sieht das Programm auch Mittel für den Kampf gegen den Krebs vor. Ein neuer europäischer Innovationsrat soll Startups unterstützen. Zurzeit läuft der finale Verabschiedungsprozess für die Rechtstexte von Horizon Europe. Im Frühling dürfte das erledigt sein. Für bestehende Projekte greifen solange Übergangsregelungen. Der Start von Horizon Europe fällt mitten in die Pandemiezeit. Wissenschaftskommissarin Gabriel erhofft sich auch mit dem neuen Programm Impulse für die Bekämpfung des Coronavirus.
Horizon 2020 contributed with 1 billion for fighting COVID-19. Now with the new Horizon.
Das Vorgängerprogramm hat mit 1 Milliarde Euro zum Kampf gegen COVID-19 beigetragen. Jetzt, in dem neuen Programm, setzen wir auf Wissenschaftsexzellenz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Auch wollen wir den Europäischen Wissenschaftsrat weiter unterstützen, von dem der BioNTech-Chef Ugo Schachin im Jahr 2008 einen Zuschuss bekommen hat. Das war eine Grundlage für die beschleunigte Impfstoffentwicklung. Wir müssen da dranbleiben und das werden wir auch. Wissenschaftskommissarin Maria Gabriel ist in diesen Tagen auf Werbetour für eine Reihe von europäischen Bildungs- und Forschungsprojekten. Vor kurzem stellte sie den Start der neuen Erasmus-Plus-App vor. Sie soll Studierende vor zu viel Bürokratie bei ihrem Auslandsaufenthalt schützen. Wer bei dem Austausch mitmacht, soll alle nötigen Schritte vor, während und nach dem Aufenthalt mit der App meistern können. Sie sieht Checklisten vor und die Option, Verwaltungskram digital zu erledigen. Auch ist sie eine Art Begleiter für den Alltag. Studierende können sich in einem Feed über interessante Termine, Tipps oder Erasmus-Plus-Erlebnisse austauschen. Das Ganze ist auch Teil eines weitergehenden Plans der EU-Kommission.
We are really actively working to see the European education area a reality by 2025.
Ich arbeite daran, unseren Plan eines europäischen Bildungsraums bis 2025 zu erreichen. Wir wollen Hochschulen strukturiert zusammenführen. Gerade arbeiten wir an 41 Allianzen. Unis entwickeln grenzüberschreitende Lehrpläne. Wir wollen erreichen, dass die Hälfte aller Studierenden im Rahmen dieser europäischen Universitäten im Ausland war. Ich weiß, das Ziel ist sehr ehrgeizig, aber wir machen das nicht mit leeren Händen. Wir haben das Budget für Erasmus Plus schließlich fast verdoppelt.
We managed to almost double the budget for the Erasmus Plus program.
Die App ist zudem an die Initiative für eine europäische Studierendenkarte geknüpft. Die soll unter anderem die grenzüberschreitende Anrechnung von ECTS-Leistungen erleichtern, den Zugang zu Bibliotheken, aber auch andere Vorteile wie Rabatte für Veranstaltungen beinhalten.
Ein gemeinsamer Bildungsraum in Europa bis 2025 mit einem starken Forschungsrahmenprogramm. Das sind für EU-Bildungskommissarin Gabriel wichtige Ziele für ihr Handeln, haben wir vorhin im Beitrag gehört. Nun ist das zum Beispiel im Hochschulbereich nicht komplett neu. Wir erinnern uns, schon 1999 startete der sogenannte Bologna-Prozess, der einen gemeinsamen Hochschulraum schaffen wollte. Und seit Jahresanfang nun aber schickt sich auch ein anderer Bildungsbereich an, sich gemeinsamer in Europa aufzustellen. Die Berufsbildung startet in eine neue Dekade, in der sie aufgewertet bzw. weiterentwickelt werden soll. Entsprechende Empfehlungen hat der Europäische Rat schon formuliert. Und ich habe mit Stefan Novacin vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung darüber gesprochen und ihn gefragt, was denn ein europäischer Berufsbildungsraum als Mehrwert haben soll.
Die europäischen Bildungsminister und auch der zuständige EU-Kommissar für Berufsbildung, Herr Schmidt, die haben es am 1.12. auf den Punkt gebracht in der Osnabrücker Erklärung, die das Ziel hatte, eine hochwertige Berufsbildung bis 2025 aufzustellen. Die Hauptziele sind die Steigerung der Widerstandsfähigkeit und durch eine innovative und flexible Berufsbildung, die Etablierung einer Weiterbildungskultur für lebenslanges Lernen und Digitalisierung, die Einbeziehung des Nachhaltigkeitsprinzips in einer Verbindung zur Berufsbildung und die Stärkung der internationalen Dimension der Berufsbildung, die dann sozusagen sich in diesem europäischen Bildungsraum 2025 auskristallisieren soll und gleichzeitig auch noch in den Blick nimmt, dass wir natürlich auch Partner rund um Europa hinaus haben und da spielt Afrika eine große Bedeutung.
Können wir da vielleicht mal ein Beispiel konkreter machen? Was soll das bedeuten, sagen wir mal, für eine Ausbildung als Industriekauffrau, Kaufmann?
Ja, wir haben die drei Trendthemen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Internationales dann in diese Berufsausbildung zu integrieren. Das bedeutet, entsprechende Lernsituationen zu formulieren, auch entsprechende letztendlich in Richtung Abschlussprüfung auch Aufgabenformate zu entwickeln. Das alles steht erst am Beginn der Entwicklung. Einige Neuordnungen haben es schon auf den Weg gebracht, dass also diese Trendthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und auch internationale Bezüge sich in den Ordnungsmitteln widerspiegeln. Aber da sind wir erst ganz am Anfang. Ein Beispiel ist halt, dass auch die Standardberufsbildpositionen dahingehend schon mal geändert worden sind. Aber das ist wirklich erst alles am Anfang für das, was da an hochambitionierten Zielen in der Osnabrücker Erklärung definiert worden ist. Unter anderem auch, dass letztendlich am Ende des Prozesses Exzellenzzentren für die berufliche Aus- und Weiterbildung da sein sollen. Auch das ist ein weiter Weg. Auch da muss man den Worten Taten folgen lassen.
Vergleichbare Abschlüsse, Ausbildungsinhalte, gesteigerte Mobilität, das sind alles nachvollziehbare und auch wünschenswerte Ziele. Aber ich nehme jetzt nochmal den Bologna-Prozess als Beispiel. Da gibt es ja heute noch Menschen, die dem Diplom nachtrauern. Warum ist es so sinnvoll, sozusagen den europäischen Raum dazu zu nutzen, alles in eine Linie zu bringen?
Es geht ja letztendlich um die auch globale Wettbewerbsfähigkeit sämtlicher junger Menschen und auch älterer Menschen in Europa, die im Beschäftigungssektor dort dann ihr Tun finden sollen. Und dementsprechend ist man jetzt auch aufgefordert, im Rahmen dieser gesamten Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft dementsprechend auch andere Aus- und Weiterbildungsprofile zu entwickeln. Das ist auch etwas, was in diesem Kontext mit diesen drei genannten Themen also ganz eng verbunden ist.
Was bedeutet das jetzt konkret für Deutschland? Es heißt ja auch oft, dass das duale Ausbildungssystem, so wie wir es hier praktizieren, in anderen Ländern gar nicht vergleichbar ist.
Das ist richtig, wobei die letzte große Krise in Europa, Wirtschaftskrise, hat ja dann auch gezeigt, dass gerade das duale System einen Vorteil hat, den andere Länder dann auch übernommen haben, wobei es nicht die gesamte duale Struktur ist, sondern ich spreche da von einer dualisierten beruflichen Bildung, wo, sagen wir mal, in anderen Ländern, beispielsweise Estland, Spanien, Portugal, 25% der dualen Berufsausbildung im Betrieb laufen, über den Daumen, und 75% von der berufsbildenden Schule geleistet wird. Vorher war es so, dass die beruflichen Schulen in Europa alleine, ohne die Betriebe, vielleicht mit ein paar Praktikumstagen, dort die Berufsausbildung gestaltet haben. Der Mehrwert der dualen Berufsausbildung ist schon damals erkannt worden. Und die duale Berufsausbildung wird als Schlüsselfaktor zur Bewältigung der jetzigen Krise auch gesehen, weil diese Transformation der Betriebe, aber auch der Lernorte Richtung digital unterstützt und nachhaltigkeitsorientiert zu sein, eigentlich dann das Gebot der Stunde ist.
Jetzt haben wir Corona, wie wir alle wissen. Die Ausbildungsbetriebe kämpfen ums Überleben bisweilen und die Wirtschaft knirscht ordentlich. Und übrigens auch die beruflichen Schulen haben ja Herausforderungen wie chronischen Lehrermangel und ja auch mangelhafte Ausstattung bei der Digitalisierung zu beklagen. Ich will jetzt nicht schwarz malen, sondern nur die augenblickliche Situation beschreiben. Wo stecken denn da die Perspektiven für den europäischen Berufsbildungsraum?
Die von Ihnen geschilderten Probleme, die sind da und auch erkannt worden. Also wir als Vertreter der Berufsschullehrerschaft, sei ja mal national und auch international, hoffen, dass über diese Osnabrücker Erklärung und diesen Empfehlungen wirklich dann da, wo politisch entschieden wird in den Verantwortlichkeiten, also auch in den jeweiligen Bundesländern bei uns in Deutschland, die Sache wirklich angegangen wird und in entsprechende Investitionsprogramme aufgestellt werden, die zukunftsweisend sind, auch für die Entwicklung dieser Exzellenzzentren, die wir brauchen, um eben in hoher Qualität die jungen Fachkräfte auf die Zukunft vorbereiten zu können. Und da brauchen wir Lehrkräfte, da brauchen wir Ausstattung. Da geht es auch um das Thema 360 Grad Nachhaltigkeit, das Ganze zu sehen, die Lernorte auch ganz anders aufzustellen. Lehrkräfte Aus- und Weiterbildung, Schulleiter Aus- und Weiterbildung, das sind alles Themen, die sind bisher nicht angefasst worden und da gibt es noch einiges zu tun.
Die Berufsbildung in Europa soll bis 2025 besser vernetzt und gemeinschaftlicher aufgestellt werden. Stefan Nowatschin vom Bundesverband der Lehrkräfte für berufliche Bildung hat uns Näheres dazu erzählt. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien haben es in der Schule oder auf dem Weg in den Arbeitsmarkt oft nicht leicht. Und Corona verschärft diese Lage noch, sagt Professor Ludger Wössmann vom Münchner IFO-Institut für Bildungsökonomik.
Ihre schulischen Leistungen lassen oft zu wünschen übrig. Häufig kümmern sie sich wenig um ihre berufliche oder sonstige Zukunft. Alles deutet darauf hin, dass sich diese Situation jetzt gerade durch Corona nur noch verschlimmert hat, weil bei diesen Jugendlichen im Homeschooling während der geschlossenen Schulen besonders wenig passiert.
Können also Mentoring-Programme da helfen, wenn beispielsweise Studierende diesen Schülern unter die Arme greifen, sie beim Lernen unterstützen? Die Münchner Wissenschaftler haben das untersucht und heute die Ergebnisse ihrer Langzeitstudie vorgestellt. Ja, es hilft, lautet die kurze Antwort. Tobias Krone hat die Details.
Wir haben uns damals die Frage gestellt, was hat uns als Nicht-Akademiker-Kindern eigentlich geholfen, unsere Bildungsbiografie in die Hand zu nehmen? Und es war bei uns allen die Antwort, dass jemand da war, der uns unterstützt hat, der an uns geglaubt hat. Und wir sind recht schnell zu diesem Schluss gekommen, dass wir diese Unterstützung und Begleitung auch anderen jugendlichen, jüngeren Menschen geben können.
Soweit die zunächst idealistische Idee, die Elisabeth Hanke 2008 umtrieb. Gemeinsam mit anderen Studierenden gründete sie Rock Your Life, eine Initiative, aus der mittlerweile eine gemeinnützige GmbH geworden ist und die bis heute nach eigenen Angaben mehr als 7000 Jugendliche unterstützt hat. Aber hat diese Unterstützung auch einen messbaren Erfolg? Das testeten die IFO-Forscher aus München mit einem Experiment. Sie beobachteten über 300 SchülerInnen der 8. und 9. Klasse an 20 Brennpunktschulen über ein Jahr. Die eine Hälfte, die sogenannte Teilnehmergruppe, bekam per Losverfahren einen Mentor zugeteilt, die andere nicht, die sogenannte Kontrollgruppe. Ein Jahr später befragten die Forscher alle SchülerInnen, zum einen nach ihrer Mathe-Note, denn die sagt in der Bildungsforschung viel über den beruflichen Erfolg voraus. Bildungsforscher Ludger Wössmann erläutert das Diagramm mit dem Untersuchungsergebnis.
Im Durchschnitt für eine Note sozusagen sind die um 0,4 besser, das ist ein extrem positiver Wert.
Im Klartext, SchülerInnen mit Mentoring-Unterstützung schneiden durchschnittlich nach einem Jahr eine halbe Mathe-Note besser ab als diejenigen ohne Mentoren, in der sogenannten Kontrollgruppe. Auch im Geduld- und Sozialverhalten schnitten Jugendliche mit Unterstützung besser ab. Und auch auf die Berufsperspektive macht sich das Mentoring bemerkbar.
Wir haben die Jugendlichen gefragt, was wollt ihr denn nach der Schule machen? Und in der Kontrollgruppe der stark benachteiligten Jugendlichen sagen 44%, ich möchte danach Berufsausbildung machen. Und das steigt in der Teilnehmergruppe auf 66% an. Also viel mehr dieser Jugendlichen haben schon mal drüber nachgedacht und wissen eigentlich was Konkretes, was sie machen wollen.
Das Fazit des IFO-Forschers, Mentoring wirkt. Und zwar deutlich. Aber vor allem bei den Schülerinnen und Schülern, die besonders benachteiligt sind.
Es gibt eben auch Teilnehmer, die kommen eigentlich aus günstigeren familiären Verhältnissen. Und für die finden wir hier keinen positiven Effekt des Programms. Das deutet darauf hin, dass Mentoring wirklich gerade dort wirkt, wo es eingeschränkte familiäre Unterstützung ergänzt.
Hilft das Mentoring-Programm auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund? Ja, so das Ergebnis. Auch wenn bei den Bildungschancen allgemein nicht der Migrationshintergrund, sondern der sozioökonomische Hintergrund, also vor allem der Geldbeutel der Eltern, eine Rolle spielt.
Wir finden allerdings ganz besonders große Effekte bei Migranten der ersten Generation, sprich wo nicht nur die Eltern, sondern die Jugendlichen selbst auch noch im Ausland geboren sind.
Wie lässt sich der Erfolg des Mentoring-Programms nun erklären? Elisabeth Hahnke von Rock Your Life.
Diesen Jugendlichen wurde oft noch nicht mal die Frage gestellt, hey, was interessiert dich eigentlich? Wie sieht es denn für dich aus? In welches Berufsfeld willst du dich hineinentwickeln? Was brauchen wir dafür? Was sind die Anforderungen, die eine Ausbildung an dich stellt? Welche Schulnoten brauchst du, um diese Ausbildung überhaupt machen zu können? Das sind alles diese konkreten Fragen, die die Jugendlichen mit den Studierenden beantworten und wo sie sich auf den Weg machen, auch wirklich diese Fragen zu beantworten.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Wo soll die Reise hingehen? Welche weiterführende Schule soll es sein nach diesem so Corona-geprägten Jahr? Viele Eltern und Kinder versuchen darauf gerade am Computer eine Antwort zu finden, denn Tage der offenen Tür oder Schulschnupperbesuche fallen weitestgehend flach. Der Grund ist bekannt. Die Pandemie grätscht also auch noch in eine Wahl, die schon unter normalen Umständen alles andere als leicht ist. Wie behelfen sich Familien also gerade? Nicole Albers hat sich in Münster umgehört.
Guck mal, da sind wieder Kinder, die Schule vorstellen. Das ist ja auch immer eigentlich ganz cool, ne?
Mhm.
Ja. Der Schulhof ist immer wichtig, ja. Ne?
Bücherei haben wir auch.
Simon Zimmer und sein Sohn Leon schauen sich gemeinsam ein Video von einer Gesamtschule aus Münster an. Mal wieder. Das läuft jetzt schon seit Wochen so. Denn Leon geht in die 4. Klasse und das bedeutet für ihn...
Ich muss jetzt erstmal versuchen, auf eine richtige Schule zu kommen. Wir dürfen uns nicht bei mehreren Schulen anmelden. Das ist das Doofe. Deswegen müssen wir hoffen, dass wir drankommen. An einer Schule bin ich schon nicht drangekommen. Es ist einfach nur scheiße.
Sein Vater Simon Zimmer drückt es etwas diplomatischer aus, aber im Grunde ist sich die ganze Familie einig. Es ist schwierig, die richtige Wahl zu treffen bei der Vielzahl an möglichen Schulen. Ein Gymnasium wäre für seinen Sohn nicht das Richtige. Zu viel Druck, mein Zimmer. Aber Realschule hält er auch nicht für optimal. Eine Gesamtschule, das wär's eigentlich. Doch welche? Schon vor Corona sei diese Entscheidung sehr schwer gewesen, jetzt aber sei es ungleich komplizierter.
Sonst gab's ja immer die Elternabende. Ich finde es persönlich auch sehr wichtig, den Lehrern als Eltern auch gegenüberzustehen, gucken, ob die Chemie stimmt, finde ich total wichtig. Das fällt komplett weg. Jetzt gibt es dann tatsächlich bei den städtischen Gesamtschulen bei der Anmeldung ein persönliches Gespräch. Die sind dann allerdings auch auf 10 Minuten begrenzt. Also man macht da so einen kleinen Schuss ins Blaue, sag ich mal.
Ein paar Kilometer entfernt wohnt Familie Jögel. Vater Hendrik, Mutter Amelia und ihre drei Kinder. Anton ist der Älteste und für ihn endet im Sommer die Grundschulzeit. Mutter Amelia ist klar, jetzt beginnt etwas völlig Neues.
Das ist schon was Besonderes. Man muss dann noch mal ein Stück weit mehr loslassen. Das weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen werde.
Doch zunächst muss überhaupt erst mal klar sein, wohin es geht. Denn genau wie Familie Zimmer stehen die Jökels vor dem Problem, welche Schule die richtige sein könnte. Ein Gymnasium, so viel steht schon mal fest, meint Vater Hendrik. Doch in der Stadt gibt es so einige.
Das sind so zwei Punkte, die für mich immer wichtig waren oder sind. Zum einen ist es so das Fachliche und da bin ich der Meinung, dass das bei allen Schulen in Ordnung ist. Da habe ich volles Vertrauen. Der andere Punkt, der ist so, dass man sich so sicher sein möchte, dass der Sohnemann da auch mit einem guten Gefühl hingeht.
Und dass auch die Eltern ein gutes Gefühl dabei haben. Um das zu bekommen, hilft es zu wissen, wie eine Schule sich anfühlt, wie es dort riecht, wie das Essen in der Mensa schmeckt und wie lebhaft es dort zugeht. Schon vor einem Jahr hatte sich die Familie deshalb vorgenommen,
alle Schulen zu besuchen, überall einen Rundgang zu machen, mit allen Lehrern zu sprechen, so ungefähr. Und es hat jetzt gar nichts funktioniert.
Corona hat durch alle Kennenlerntermine einen Strich gemacht. Schulbesuch geht nur noch online. Darum ergreifen die Eltern mittlerweile jede Gelegenheit, mehr zu erfahren über Freunde, Bekannte und auch sonst.
Als ich letztes Mal laufen war, habe ich eine bekannte Mutter gesehen, mit der ich sonst auch nichts zu tun habe. Ich habe sie dann einfach gefragt, wo sie dann ihre Tochter hinschickt. Und dann habe ich halt so ein bisschen dann noch rumgefragt, einfach um zu wissen, wo schicken die Eltern ihre Kinder hin. Und man sieht ja sonst auch niemanden. Man hat zu niemandem Kontakt, da hat man gar keine Infos.
Negativ einerseits, aber Vater Hendrik kann dem auch etwas Positives abgewinnen.
Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das die ganze Sache für die Kinder vielleicht auch ein bisschen leichter macht, weil das dann vielleicht nicht so ein ganz so großes Thema ist.
Eben weil die Kinder momentan keinerlei persönlichen Kontakt haben. Anton ist sich dem Ernst der Lage dennoch durchaus bewusst, aber er sieht's ganz pragmatisch, denn für ihn kommt es bei der Schulwahl vor allem darauf an.
Viel Spaß, dass ich gut lernen kann.
Und?
Dass es dann Fußballplatz gibt.
Und zumindest das lässt sich ja ziemlich gut auch über die Videos der Schulen klären.
Über die Grenzen von Staatlichkeit machen sich viele unter Corona so ihre Gedanken. Auch eine Ausstellung im Zeppelin-Museum dreht sich um dieses Thema, gleich zu hören in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Das war's für Campus und Karriere. Neues aus der Bildungs- und Berufswelt gibt's morgen wieder ab 14.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon heute war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.